Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht.
Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben.
In der nächsten Stunde laden wir euch zu uns an den Küchentisch ein und öffnen mit unserem Gast einen Safe Space, um all das zu erleben, was gefühlt werden möchte.
Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Dabei wollen wir mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein.
Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet.
Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von drei Kindern, geschieden und frisch verheiratet. Ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
Unsere Themen sind so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit über drei Jahren gelingt es uns, sowohl die Freude, die Lust, die Leichtigkeit, als auch den Schmerz, die Trauer und die Angst und Scham zu uns an den Tisch einzuladen. Und das mit einer Mischung aus Tiefgang, Leichtigkeit und Humor.
Wir fragen uns und unsere Gäste, wie wir als Frau, als Mann, als Paar leben wollen. Wo stoßen wir an Grenzen? Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
Mich hat damals leider niemand so richtig unterstützt. Ich war dann wirklich sehr intensiv auf der Suche nach Unterstützung. In der Trauer, weil ich ging aus diesem Krankenhaus raus, nachdem ich zwei Tage drin war, ohne Baby nach Hause. Mhm. Die Brüste, die bereit waren zu stillen. Also es war einfach wirklich, die Welt stand Kopf und ich wusste nicht, wie kann ich mit diesem überwältigenden Schmerz umgehen. Und
das heißt, also die entlassen dich da und da sagt der Arzt, ja, ist jetzt blöd und so, tut uns leid und jetzt gehen wir nach Hause.
Ja, also wir durften unseren Sohn sehen, wir haben uns von dem verabschiedet, wir konnten unseren Sohn sehen und das Krankenhaus, die Charité in Berlin organisiert oder viele Krankenhäuser mittlerweile Sammelbestattungen von den Kindern. Und was uns damals sehr geholfen hat, weil ich wäre nicht in der Verfassung gewesen, irgendwie eine eigene Bestattung zu organisieren. Und so wusste ich, okay, wir haben diesen Termin. Da gibt es auch andere Eltern, die betroffen sind, die da hinkommen. Mhm. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht.
Herzlich willkommen bei mir am Küchentisch. Heute Morgen saß ich schon bei Katinka am Küchentisch. Also ich habe heute doppelte Ladung und es sind relativ, also ähnliche Themen ist jetzt nicht ganz richtig, aber ich bin schon ganz beseelt und berührt von den Themen, mit denen ich mich heute beschäftigen darf. Und jetzt ist bei mir zu Hause in Blankenese, du hast auf jeden Fall den weitesten Anreiseweg, das können wir gleich klären, Anna Theintal. Du sitzt bei mir, wir sind bei Gefühlsecht und es ist auch richtig, richtig Gefühlsecht, das ahne ich schon. Du hast ein Thema, was quasi zwischen Leben und Tod oder sowas von beides mitnimmt, beinhaltet und mir kommt jetzt das Wort und du machst es rund.
Mhm. Ja.
Kann das sein? Hat es damit ein bisschen zu tun?
Ja, also ich versuche auf jeden Fall Frieden zu bringen, inneren Frieden mit dem, was ist, mit den Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt. Und ja, der Tod gehört nun mal zum Leben dazu, ob wir das wollen oder nicht. Und je besser wir ihn annehmen können als Teil des Lebens und dass auch manchmal Kinder kommen, die zu früh wieder gehen. Also ich bin Schwangerschaftscoach für Sternenmamas und begleite Frauen und Paare nach einem Schwangerschaftsverlust und ja, da geht es darum zu lernen, mit so einem frühen Tod umzugehen.
Also ich habe natürlich schon auf deiner Website geguckt und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass ich darüber so lese, aber ich habe heute irgendwie viel mehr auf, dieses Sternmama, Regenbogenkind. Also wenn du dich in dem Feld noch gar nicht auskennst, kann das auch so ein bisschen irgendwie Einhorn und ich weiß nicht wie sein. Sind wir das? Also ist das unsere Gesellschaft, die sich nach wie vor so sträubt dagegen, dass der Tod und das auch noch dann bei Embryos oder Säuglingen nach wie vor nicht sein darf? Also ist es die Gesellschaft, die solche Namen kreiert? Oder?
Die jetzt die Namen kreiert, Sternenkinder?
Mhm.
Also ich denke, für die Betroffenen ist es wichtig, Namen zu haben, weil wir sprechen ja gerade in der frühen Schwangerschaft oft von Fehlgeburten. Das hört sich ja erstmal an, als wäre da ein Fehler passiert.
Mhm.
Aber dass es vielleicht einfach so sein kann, ja, da können sicher auch, sage ich mal, medizinische Gründe mit reinspielen. Aber es kommt ja darauf an, von welcher Perspektive man es betrachten möchte. Man kann sich ja auch für die Perspektive entscheiden zu sagen, ja, da ist eine Seele gekommen und die ist nicht geblieben. Und wir möchten diesem Wesen, was da war, einen Namen geben. Und deswegen denke ich, ist Sternenkinder für betroffene Eltern ein hilfreicher Begriff, weil es irgendwie, ja, es gibt so eine Daseinsberechtigung auch für ihre Trauer. Oder dass ich auch mit Frauen in der frühen Schwangerschaft darüber spreche, über eine kleine Seele. Weil oft, wenn der Arzt von dem Zellhaufen redet, dann denken sie, sie dürfen gar nicht trauern, weil es war ja nur ein Zellhaufen. Warum geht's mir denn jetzt so schlecht?
Und, genau, es geht ihnen eben schlecht. Und sie sind allein.
Und sie sind allein. Und dass es eben so wichtig ist, da passende Begriffe zu finden, um für diese Emotionen, die da sind und die auch einfach gelebt werden wollen und die super wichtig sind, Raum zu geben.
Also die Frage kommt natürlich nicht von weit her. Du kennst dich gut aus.
Ja. Ich habe leider selber, ja, jetzt sind es über 10 Jahre her, 2014 in der 26. Schwangerschaftswoche meinen ersten Sohn verabschiedet. Ich sag mal, was damals noch erschwerend dazu kam, ist, dass das Leben uns herausgefordert hat, selbst diese Entscheidung zu treffen. Wir hatten in der Feindiagnostik in der 23. Schwangerschaftswoche die Diagnose bekommen, Glasknochenkrankheit. Und hatten dann nach 3 Wochen Hoffen und Bangen und Zweitmeinung und Drittmeinung, immer mit der Hoffnung, die Ärzte haben sich vielleicht doch geirrt, weil Ärzte können sich auch irren. Allerdings waren im Mutterleib, also im Ultraschall, für unsere eigenen Augen sichtbar, die Knochenbrüche bereits zu sehen. Und insofern wurde uns klar, es ist noch nicht mal sicher, ob er die Schwangerschaft überlebt, geschweige denn die Geburt. Und damit war für uns diese schwere Entscheidung zu sagen, wir entscheiden uns dafür, die Schwangerschaft nicht weiterzuführen und ihn zu den Sternen ziehen zu lassen.
Ich habe eine Freundin, die Psychologin, Psychotherapeutin, ich weiß gar nicht genau, Entschuldigung, ist und die ist unter anderem im Ethikrat, wo eben solche Themen aufkommen. War das was, musstet ihr euch dem auch stellen oder war das eine Entscheidung, weil das ist, meine ich, also meines Wissens, aber verbessere mich bitte gerne, nicht immer so, dass Eltern was entscheiden können, selbst bei noch so schwierigen Diagnosen, sondern dass immer jemand anders noch mit dazu kommt oder so ein Ethikrat oder wie war das bei euch?
Wir waren bei einer Beratungsstelle, die uns darüber aufgeklärt haben. Allerdings, also ich weiß nicht, wie die, also war der Schweregrad der Krankheit so offensichtlich, dass quasi diesen medizinischen Abbruch oder Abbruch aus medizinischer Indikation, wie das heißt, ja, nichts im Wege stand.
Okay, also dann, ihr durftet tatsächlich selbst entscheiden und hat euch keiner reingeredet und so weiter. Aber die Tage waren wahrscheinlich der größte ernstzunehmende Albtraum.
Ja, also weil ich auch immer noch gehofft habe, ich hatte mit meinem Homöopathen damals gesprochen, noch gedacht, irgendwie gibt es irgendwas, was irgendwie dieses Kind in meinem Mutterleib heilen kann und irgendwie, ja, wirklich lange gehofft. Deswegen, wir konnten ja auch warten mit der Entscheidung und ja, und dann war im nächsten Ultraschall noch ein Knochenbruch zu sehen. Und so wurde es einfach von alleine klarer, dass, ja, dass es nicht, dass ich das nicht kann, diesen Weg weiterzugehen.
Ja, wer oder was hat dich damals unterstützt?
Mich hat damals leider niemand so richtig unterstützt. Ich war dann wirklich sehr intensiv auf der Suche nach Unterstützung.
Dann danach.
In der Trauer, weil ja, ich ging aus diesem Krankenhaus raus, nachdem ich 2 Tage drin war, ohne Baby nach Hause. Mhm. Die Brüste, die bereit waren zu stillen. Also ja, es war einfach wirklich, die Welt stand Kopf und ich wusste nicht, wie kann ich mit diesem überwältigenden Schmerz umgehen. Und
das heißt, also die entlassen dich da und dann sagt der Arzt, ja, ist jetzt blöd und so, tut uns leid und jetzt gehen wir nach Hause.
Ja, also wir durften unseren Sohn sehen. Wir haben uns von dem verabschiedet. Wir konnten unseren Sohn sehen. Und das Krankenhaus, die Charité in Berlin, organisiert oder viele Krankenhäuser mittlerweile Sammelbestattungen von den Kindern. Mhm. Und was uns damals sehr geholfen hat, weil ich wäre nicht in der Verfassung gewesen, irgendwie eine eigene Bestattung zu organisieren. Und so wusste ich, okay, wir haben diesen Termin. Da gibt es auch andere Eltern, die betroffen sind, die da hinkommen. Mhm. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach allem, was mir geholfen hat. Von Selbsthilfegruppen, für Rückbildung, für das Kurs für verwaiste Mütter. Ich bin damals wieder zu meiner Therapeutin gegangen und ich habe aber jemanden gesucht, der eigentlich zu diesem Thema arbeitet. Und da habe ich 2014 niemanden gefunden. Und dann habe ich damals eine Mentorin gefunden, die mich quasi auf meinem Heilungsweg begleitet hat. Und ich erstmal mit Konzepten konfrontiert war, wie, also nach, sage ich mal, nach jahrelanger Psychotherapie-Erfahrung, dass ich doch eigentlich so viel mehr in der Hand habe, was mein Leben angeht, als ich bisher gedacht habe. Und dass es mit ganz simplen Fragen anfängt, mit denen ich heute auch sehr intensiv arbeite, mit meinen Klienten, einfach um die Frage, wie denkst du über dich, wie denkst du über deinen Körper und wie denkst du über dein Leben und dass diese Gedanken und dass dieser innere Dialog, den wir tagtäglich haben, dass der so machtvoll ist und dass es so viel verändern kann, sich den bewusst zu machen und dann anzufangen, neue Entscheidungen zu treffen und sich für neue Gedanken zu entscheiden. Und auch gegebenenfalls das eine oder andere Mal auch nochmal hinzuschauen, okay, warum denke ich so und was ist da die Prägung dahinter? Und für mich ist es tatsächlich in meinem Leben, also wie gesagt, jetzt diese 10-jährige Reise seitdem, das hat mein Leben total verändert. Und ich bin meinem Sternenkind unendlich dankbar, dass, ich würde heute nicht hier sitzen, wäre das nicht gewesen. Und ich wäre aber generell in vielen Bereichen nicht da, wo ich jetzt bin, hätte ich nicht diese Erfahrung gemacht.
Also hat es dich gestärkt.
Es hat mich gestärkt und es hat mich näher zu mir gebracht und zum Leben. Und es hat auch meine Bedeutung, was das Leben angeht und die Wertschätzung für das, was alles da ist, verändert.
Ich würde auch sagen, es hat dich vielleicht erst weicher gemacht, um dich dann stärker zu machen. Und das finde ich so urweiblich. Dieses, wenn wir uns trauen, als Frauen in unsere Weichheit zu kommen, was wir ja nur können, wenn wir auch gehalten sind von was auch immer. Also du kannst auch noch mal ein bisschen vielleicht von deinem Partner erzählen, weil ja auch ganz viele Beziehungen darüber kaputt gehen können. Und das finde ich schon mal erstmal eine Riesenleistung. Also wir können auch noch mal das Happy End schon kurz vorwegnehmen. Also du hast heute 2 Kinder, die sind 6 und 9. So, und du arbeitest in einer Praxis. Und es hat sich ganz, ganz wundervoll entwickelt und das hat aber vor allen Dingen mit deiner Arbeit zu tun, die du erstmal an dir selbst vollzogen hast. Also.
Ja, und das ist tatsächlich darin, worin ich heute die Menschen, die Frauen, die Paare bestärken möchte. Und du sagst es jetzt gerade, wie Frauen und Männer gehen nun mal generell gesagt meistens sehr unterschiedlich damit um.
Und, was ja einfach in der Natur der Sache liegt.
Genau, also ich würde mal sagen, sowieso jeder Mensch trauert anders und hat da seinen anderen Weg. Und da kann man auch nicht sagen, ja, du hast das Kind 6 Monate im Bauch getragen, nach 6 Monaten geht es dir besser. Nein, sondern jeder geht da seinen individuellen Weg. Und wichtig ist einfach, es braucht Zeit. Da gibt es keine Abkürzung, gibt es kein Patentrezept, sondern da geht jeder seinen individuellen Weg. Und eben auch da zu vermitteln zwischen den Paaren, zu verstehen, es ist okay, dass jeder damit umgeht und trotzdem ja letztendlich wie so ein Übersetzer zu fungieren, dass der Umgang mit Gefühlen einfach dieses Thema im Raum. Und ich sag mal, die meisten von uns oder zumindest was ich sehr stark an meiner Generation beobachte, ist, wir haben nicht gelernt, mit Gefühlen umzugehen.
Was bist du für ein Jahrgang?
81.
Mhm, ja.
Und
hatten wir heute Morgen auch schon so dieses Thema, ja, dass wir denken, also ich mit meinen 55 und unser Gast heute Morgen war Anfang 30, Katinka Ende 30. Und wir haben uns eigentlich total wirklich gewundert, noch positiv ausgedrückt, dass sich eigentlich gar nichts verändert hat. Also bei diesen Themen. Und ja, wir sind eben gefühlsecht oder wir treten mit gefühlsecht an, um den Teppich hochzuheben und zu gucken, wie kann es denn gehen? Weil wir ja feststellen, so kann es nicht gehen. Und wenn wir das Gefühl nicht dazu nehmen, wird es alles noch scheißer. Mhm. Also du hast auch nicht gelernt zu fühlen.
Ja, das finde ich,
dass du,
genau. Ich mache mal kurz den Sprung ins Positive, ja, und dann nochmal zurück, weil du sagst, heute hat sich nichts geändert. Also ich denke schon, wo, ja, sich heute was ändert, ist in der Hinsicht, dass ich, sage ich mal, auch durch die gute Arbeit von vielen, ich nenne sie jetzt mal Mama-Coaches, sich etwas bewegt, weil es immer mehr Mütter gibt, die merken, okay, ich kann mit den Gefühlen meines Kindes nicht umgehen. Dann lernen sie durch Coaches, wie gehe ich mit meinen eigenen Gefühlen um? Und wenn ich mit meinen eigenen Gefühlen umgehe, kann ich wiederum mit den Gefühlen meiner Kinder umgehen und dann triggern sie mich weniger. Mhm. Und dass darin, ja, das ist das simple Rezept liegt, dass das der Weg ist. Und ja, eben, ja, dass es letztendlich immer bei uns anfängt, an der eigenen inneren Arbeit. Und ja, das war tatsächlich für mich damals der Weg, dass ich festgestellt habe, also ich hatte 2 Monate Mutterschutz, in denen ich gefühlt eigentlich nur zu Hause mich isoliert habe und geweint habe und in dem ich auch gefühlt nach vielen Jahren das erste Mal nicht funktionieren musste. So, ich hatte noch keine Kinder, ich habe quasi gar nichts irgendwie müssen. Mein Partner ist dann gleich wieder arbeiten gegangen und ja, ich hatte so das Gefühl, es broch so alles unverarbeitet, wurde so irgendwie durch diese tiefe Trauer nach oben gespült. Und ja, wie, als wäre das dann auch so ein Prozess, das so Stück für Stück mit dieser Mentorin anzustauen und verschiedene Themen in eine Heilung zu bringen und auch sich bewusst zu machen, dass diese, ja, dass diese Mauer, die ich irgendwie als Kind hochgefahren habe, um mich vor herausfordernden Situationen in der Kindheit zu schützen, ja, wie so meine Gefühle, mich so gefühlstot gemacht hat. Und wie du sagst, dass, also auf dem Weg bin ich auch nach wie vor, in diese Weichheit zu kommen. Ne? Ich habe mich schon sehr definiert. Ich habe davor als Projektmanagerin bei Transparency International in Berlin gearbeitet, einer international tätigen Non-Profit-Organisation. Bin das halbe Jahr um die Welt gereist und habe da auch viel gelernt und das sehr geschätzt. Und trotzdem habe ich mich sehr über meinen Funktionsmodus und was ich immer alles geschafft habe, auch schon während dem Studium. Ich habe in der ambulanten Pflege gearbeitet, ich habe mich politisch engagiert, ich habe studiert, ich habe noch gekellnert und weiß ich nicht, Taekwondo gemacht. Also die Liste war lang und es war wirklich so wie eine Maschine, einfach jeden Tag abzuarbeiten, ohne dabei eigentlich so viel zu fühlen. Und
aber vielleicht war das auch das Ziel der Übung.
Das Ziel der?
Der Übung.
Der Übung, ja. Und
also
dann,
des vielen Tuns.
Das vielen Tuns.
No, das hat ja immer auch, kann es ja nicht pauschal sagen, aber es hat häufig damit zu tun, dass wir nichts fühlen wollen.
Genau.
So, das ist einfach ein probates Mittel. Ich beschäftige mich
so viel
durchgehend mit allem und versuche überall zu performen und. Das Konzept gibt es ja schon sehr lange. Und das funktioniert ja auch bei vielen.
Genau, das hat ja auch bei mir viele Jahre funktioniert und dann kam diese Verlusterfahrung und ich dachte so, jetzt geht irgendwie gar nichts mehr.
Der den Boden weggezogen. Und
dass darin eben aber trotzdem auch so ein Geschenk liegt, zu schauen, okay, wie lebe ich denn mein Leben bisher und möchte ich das weiter so leben oder möchte ich eigentlich was verändern? Und wenn ich was verändern möchte, kann ich das oder denke ich, nee, ich kann nichts verändern?
Und hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl, dass der Schmerz so groß ist, dass du ihn nicht halten kannst? Weil ich glaube, dass das bei vielen diese Angst vor der Angst, diese Angst vor dem Schmerz, selbst wenn das einen Tick durchsickert, machen sie noch mehr, noch schneller, noch weiter. Weil natürlich das so riesig erscheint, meistens nur im Kopf. Hattest du da das Gefühl, okay, an manchen Tagen, du kannst es gar nicht halten?
Ich glaube nicht, dass ich das hatte, nein, weil es war so quasi, jetzt ist alles egal, jetzt lasse ich das alles zu.
Ah, Also ich auch war eine eigene Entscheidung dann.
Ja,
ne?
Also schon, deswegen war ich ja auch in diesem, also wirklich in diesem Gefühl täglichen Tränenfluss. Mhm. Aber das ist tatsächlich was, was ich in meiner Arbeit heute immer wieder erlebe. So diese Angst vor dem Schmerz, dass wenn ich den Schmerz zulasse, dass der viel zu groß ist, dass er über mich überrennt. Mhm. Und da, das Schöne ist dann, wenn ich merke und ich halte den Raum für die Frauen und dieser Schmerz kann raus. Und danach diese Erleichterung zu merken, hey, es ist okay. Mhm. Der Schmerz durfte raus und dadurch wird er weniger.
Genau.
Und eben dieser Trugschluss, ja, wenn ich den nur, ne, wenn ich den wegdrücke, dieses Kochtopfbild, ne, wenn ich auf das kochende Wasser den Deckel drauf mache, dann kocht der auch irgendwann über. Mhm. Und ich kann mit ganz viel Kraft und dass es halt auch super viel Kraft kostet, diesen Schmerz oder diese unangenehmen Gefühle zu unterdrücken. Mhm. Und dass so viel Kraft frei wird, wenn wir aufhören, das zu unterdrücken. Mhm. Und ja, und tatsächlich kann ich schon einfach sagen, auch aus meiner eigenen Erfahrung, trotzdem ist das, was man besser in Begleitung macht.
Unbedingt.
Also weil das schon wirklich, das ist einfach schwierige innere Arbeit, wo es klar ist, dass man sich im Alltag dem aus dem Weg geht. Mhm. Und dass es wichtig ist, dass man da Werkzeuge, Tools an die Hand bekommt. Wie gehe ich damit um, wenn der Schmerz hochkommt? Mhm. Und und dass es dann so heilsam sein kann, sich auf diesen Weg einzulassen und wirklich Stück für Stück sich da so vorzuarbeiten und mal einfach auszuprobieren, hey, wie fühlt sich das an, wenn ich das Gefühl jetzt einfach mal da lasse? Verändert sich das dann eigentlich viel eher, als wenn ich das wegdränge?
Mhm. Ist der Schmerz dein Freund geworden?
Ja, also er ist auf jeden Fall ein Stück weit ein Wegweiser geworden. Ne? Also schon Freund ist jetzt schon ein bisschen
mutige
Liebeserklärung. Aber ich denke, ein Hinweis darauf, wenn ich merke, ne? Wenn es Dinge gibt, die mich triggern, dass ich hinschaue und weiß, okay, warum ist das jetzt, warum löst das jetzt einen Schmerz oder ein unangenehmes Gefühl in mir aus?
Mhm. Wo hast du das heute noch?
Wo habe ich das heute noch?
Also das hast du wahrscheinlich dein Leben lang, ne? Das fände ich jetzt mehr als normal.
Ja. Also sicherlich in meiner Beziehung zu meinem Partner. Mhm. Gibt es auch heute noch Situationen. Also wir sind jetzt in unserem 20. Jahr, fast 20. Jahr. Wir haben da schon eine gute Reise hinter uns, würde ich sagen. Mhm. Und trotzdem gibt es da noch Situationen. Mhm. Oder auch, Schmerz gibt Situationen mit meinen Kindern, wo ich merke, die lösen was in mir aus und mich erinnert daran fühle, wie sind meine Eltern mit mir umgegangen, wenn ich das gemacht habe. Mhm. Und dann bewusst zu merken, okay, reagiere ich jetzt so, wie meine Eltern damals reagiert haben oder schaffe ich es anders zu reagieren?
Oh wow, aber da musst du ja erstmal die Zeit nehmen. Aber das tust du.
Ja, das kann man üben, dass das im Kopf schneller rattert.
Mhm. Okay, beschreib mal, das finde ich ziemlich cool.
Naja, dass du halt in der Situation schon erstmal klar nicht sofort reagierst, sondern kurz irgendwie pausierst. Das heißt, du gehst mal aus dem Zimmer raus, aus der Situation raus und dann dir bewusst wahrnimmst, was ist da der Trigger in mir? Mhm. Das beobachtest. Mhm. Oder spätestens abends, wenn ich im Bett liege, dass ich darüber nachdenke, jetzt habe ich heute so reagiert, morgen möchte ich es anders machen.
Mhm. Okay. Entschuldigst du dich auch bei deinen Kindern?
Ja.
Also habe ich sehr spät zumindest auch gemacht.
Ja, ich entschuldige mich und ich versuche die Situation mit denen zu reflektieren, dass schon immer wieder dass es in dem Moment meine Perspektive und das ist deren Perspektive. Ich meine, das ist in dem Alter manchmal noch so ein bisschen schwierig, aber zumindest da so ein bisschen ins Gespräch darüber zu gehen.
Ja, aber je älter sie werden, desto wichtiger ist das. Wir müssen nicht immer einer Meinung sein. Mhm. Und es kann sein, dass du das so siehst und ich sehe es so und nächste Woche kann es auch wieder ganz anders sein.
Und dass es halt eben total wichtig ist, da einfach die andere Meinung, die andere Wahrnehmung auch stehen lassen zu können. Mhm.
Weißt du irgendwas aus deiner Familiengeschichte? Also, dass sich da irgendwas wiederholt hat, das gibt's ja ganz häufig, ich liebe die Aufstellungsarbeit.
Ja.
Mit Verlusten, also es war ja auch völlig normal, bevor es ein Antibiotikum gab, war das ja alles auch sehr normal. Aber weißt du da irgendwas oder...
Du meinst
jetzt
mit
wichtig?
Schwangerschaftsverlusten?
Ja.
Also das ist jetzt nicht so gute Frage. Also meine Mutter hat mein Kind verloren, ich glaube zwischen mir und meiner Schwester, aber eher in der frühen Schwangerschaft. Mhm. Aber Ja, dass jetzt da was in frühere Generationen, was da zurückreicht, was jetzt auch in der späten Schwangerschaft eher war, ist mir jetzt nichts bekannt.
Aber immerhin weißt du das. Mhm. Nur, weil es gibt ja ganz viele Mütter, die auch darüber nie reden. Mhm. Und da gehen dann sehr erwachsene Kinder, sei es zur Aufstellung oder was auch immer, stellen fest, upsi, ich bin gar nicht das zweite Kind, sondern das, was auch immer, vierte. Mhm. Und gehen dann zur Mutter und dann sagt die so, huch, ach so, kannst vergessen. Mhm. Und dann verändert sich alles auf einmal. Also insofern, du weißt es immerhin, dass da irgendwie was war.
Ja, bin ich total bei dir. Also ich ermutige auch immer wieder Eltern, dass es wichtig ist, die Kinder, also es gibt auch einige, die schon Kinder haben und dann Verlust erleben, dass sie die Kinder auch mit einbeziehen, weil die Kinder ja auch merken, hey, zu Hause ist irgendwas los. Mhm. Dann beziehen sie das auch noch auf sich und verstehen nicht, warum es den Eltern schlecht geht.
Ja.
Und ja, manche machen das ganz intuitiv und manche machen das ganz bewusst nicht, weil sie irgendwie Angst davor haben. Mhm. Und ja, da versuche ich denen die Scheu zu nehmen, weil es so ja heilsam ist, egal in welchem Alter die Kinder sind, letztendlich die mit einzubeziehen, was da vor sich geht. Mhm. Und dann auch so, wie es jetzt bei uns ist, da war es der Erstgeborene, für meinen zweitgeborenen Sohn war das total wichtig zu verstehen, dass er eigentlich nicht der Erstgeborene ist. Mhm. Und das hat total viel verändert. Und auch, ja, dass es da diesen Bruder gibt, der da war. Und meine Kinder thematisieren das auch immer von selber. Wir wollen jetzt in den Ferien nach Berlin zum Grab gehen. Und das ist total, ja, das ist total heilsam. Und einfach da sich bewusst zu machen, Kinder haben eine ganz andere Beziehung zum Tod. Und
ich glaube, wenn wir es gut anleiten, begleiten, ja, beziehungsweise vorleben, ja, also wenn wir es nicht, auch das nicht vorleben, wo sollen sie es dann herhaben? Mhm. Insofern.
Und da fängt es halt auch schon an, ne? Dieses, wir hatten ja am Anfang kurz, ne, die Rolle des Todes in der Gesellschaft. Mhm. Und ja, er darf halt irgendwie Teil des Lebens sein. Mhm.
Und dann feiert ihr den Geburtstag und den Todestag.
Also wir zünden eine Kerze an und nehmen uns Zeit, darüber zu sprechen und so. Und ja, also das ist einfach so schön zu merken, dass für die ist das gut, wenn wir das so machen.
Ja, normal, einfach. Ne? Mhm. Also gehört dazu. Wie, das ist jetzt total banal, aber wenn Haustiere kommen, die kommen auch und gehen. Mhm. Und in der Regel haben die ja nicht so ein langes Leben. Mhm. Deswegen werden Kinder spätestens da damit konfrontiert, dass eben Leben anfängt und Leben aufhört. Mhm. So. Wie ging es dann weiter, nachdem du dich mit deinem Schmerz wirklich angefreundet hast oder ihn angenommen hast? Sag noch einmal, wie das mit deinem Partner dann ging. Der hat es ein bisschen anders, ist es anders angegangen, was ja auch völlig normal, glaube ich, ist. Also was ist sowieso normal, keine Ahnung.
Ja.
Und war das für dich dann okay? Oder hättest du den auch lieber ein paar Wochen mit auf dem Sofa gehabt? So, wir heulen jetzt einfach zusammen und alle anderen wollen abhauen.
Gute Frage. Also er war auf jeden Fall da und er hat auch alles mit mir gemacht. Ja, dass wir, mir hat es geholfen, einfach dieses Ritual, abends eine Kerze anzuzünden und mal kurz darüber zu sprechen, dass es quasi nicht so dieses gleich zurück zum normalen Alltag und wir reden nicht mehr darüber. Ja, und dann, dass es auch diese Momente gab, die Beerdigung und dem einfach gemeinsam immer wieder Raum zu geben. Mhm. Und er ist sehr in die Außenkommunikation gegangen, also sprich, er hat mit Menschen darüber geredet.
Was ja auch toll ist.
Was auch gut ist. Mhm. Und ich war eben erstmal total zurückgezogen. Und hatte das Gefühl, ich kann eigentlich im Außen gar niemanden darüber reden, außer jetzt mit Frauen, denen was Ähnliches passiert ist.
Was ist das, was war die Angst?
Ja, dass irgendwie jetzt auch jemand gar nicht diese ganzen, meine Trauer verstehen kann. Also ich fühlte mich schon so, ja, Alien ist jetzt übertrieben, aber einfach so in diesem Schmerz. Oder ich wollte niemanden damit belasten, der jetzt da sich nicht so reinfühlen konnte.
Das ist, glaube ich, ein großes Thema. Ja, das haben wir natürlich schon ganz oft auch gehört, dass wir Frauen uns eben nie zumuten wollen. Mhm. Weil wir sind ja bescheiden und brav und zurückhaltend und lächeln immer hübsch.
Und dann wird wollen uns andere nicht mit unseren Themen belasten. Genau. Ja, nee, das ist schon auch was ich
möchte. Und dann wird uns übers Köpfchen gestreichelt und dann ist auch gut.
Ja.
So. Und sich dann eben zuzumuten mit einem unangenehmen Gefühl, was auch keiner haben will, das ist schon eine Aufgabe.
Ja, das stimmt. Naja, und dann war es so, ich war damals eben in einem Rückbildungskurs, wo ich mich mit anderen Sternenmuttern Mütter ausgetauscht habe. Und dann war ich aber nach 3 Monaten wieder schwanger. Und das heißt, mit denen konnte ich mich dann auch nicht mehr austauschen, weil ich wollte nicht die damit konfrontieren, dass ich jetzt wieder schwanger bin.
Nee, da wollte ich auch nicht zumuten.
Genau, da wollte ich mich auch nicht zumuten. Und dann war ich irgendwie so zwischen der Trauer und irgendwie dem krampfhaftigen Versuch, positiv durch eine neue Schwangerschaft zu gehen. Also das war schon auch nochmal wirklich eine besonders herausfordernde Zeit und wo ich auch überhaupt nicht wusste, ja, super, und wer kann mir jetzt da helfen? Und insofern kam dann viele Jahre, also damals schon irgendwann später die Idee auf, wo ich gesagt habe, hey, das ist doch, da brauchen doch so viele Frauen Unterstützung. Weil irgendwie bist du noch mitten in diesem Trauerprozess und gleichzeitig voller Panik, was die neue Schwangerschaft angeht. Und eigentlich weißt du ja, okay, ich will ja, dass es meinem Baby in mir gut geht und dass ich jetzt hier positiv denke und gut auf mich achte. Und wie geht das?
Vor allen Dingen nach der Geschichte. Weil es ist ja auch für die anderen nicht immer nur leicht. Also eine Schwangerschaft verunsichert alle, würde ich sagen. Also das ist noch auch okay. Aber so in der kurzen Zeit.
Ist der Verunsicherungsgrad dann viel größer? Ja, das war irgendwie so quasi, ich bin nicht gläubig, aber Gottes Geschenk, das ist, oder das Leben, was dann dazu geführt hat, dass ich so schnell wieder schwanger war. Und irgendwie war das ja auch wunderschön, aber dann wusste ich ja, wie soll ich ihn jetzt 9 Monate lang irgendwie durchhalten? Und da war natürlich mein Partner dann auch irgendwann, kam dann an seine Grenzen, weil ich konnte dem auch nicht von morgens bis abends erzählen, dass ich mir die ganze Zeit nur Sorgen machte, sondern ja, wohin mit diesen Sorgen?
Und da, wohin?
Da war tatsächlich auch diese Mentorin, die mich halt daran begleitet hat, einen Umgang mit dieser Angst zu finden, weil da ist ja auch der Reflex, okay, wie dränge ich jetzt die Angst weg, wie lenke ich mich jetzt den ganzen Tag ab, aber das hat ja dann auch irgendwann seine Grenzen und da einen Weg zu finden und zu sagen, okay, ich gehe ins Vertrauen, ich nehme die Angst an, ich gehe in die Verbindung zu dem, was in mir wächst, also quasi sich auch darauf einzulassen, weil mit dem Thema bin ich heute immer wieder konfrontiert, dass die Frauen sagen, ja, aber ich habe ja so große Angst, wenn ich mich jetzt darauf einlasse, dann bin ich, und was das Kind nicht da bleibt, dann bin ich ja danach wieder so enttäuscht, wo ich sage, du bist ja sowieso enttäuscht, also lass dich auf die Bindung ein, weil die Bindung uns ja auch hilft, ins Vertrauen zu kommen. Und in einer guten Verbindung mit dem zu sein, mit dem Wunder zu sein, was in uns wächst. Und ja, dass das extrem herausfordernd ist, kann ich total nachvollziehen. Und dass da, ja eben, Angst ist ja auch so ein Gefühl, vor dem wir gerne weglaufen, egal was für eine Angst das jetzt ist.
Selbst wenn sie noch so angemessen oder gesund oder passend ist, ne?
Genau. Und dass es da, ja, ich auch immer wieder sage, ja, ich meine, Angst wird dich dein Leben lang begleiten, egal was du machst. Und dann, auch wenn das Kind geboren ist, ist ja nicht so, dass die Angst dann aufhört. Also kannst du gleich jetzt lernen, wie geht das, Vertrauen aufzubauen und darin, ja, in die Lebensführung, wie auch immer, zu vertrauen, dass, ja, dass du deinen Weg gehst mit dem, was da ist, mit dem, was kommt.
Also du sagtest, du glaubst nicht an Gott. Und wie bist du in dein Vertrauen gekommen? Weil als Kind durfst du nichts fühlen? Oder hast du es vorgezogen, nichts zu fühlen? Oder nicht so viel zu fühlen, wie auch immer. Wie hast du dir dein Vertrauen erarbeitet, würde ich das nennen? Weil das ist ja für irrsinnig viele ein Thema. Ist ja immer leicht gesagt, so wie lass mal los, haha. Ja, total toll. Wie denn nochmal? Und ja, vertrau doch mal dahin. Ja, okay, wie denn nochmal? Das ist leicht gesagt.
Ja, tatsächlich über die Auseinandersetzung der Beziehung zu mir selbst. Also das ist für mich schon auch immer so ein Startpunkt in den Coachings, erstmal zu schauen, okay, wie ist denn deine Beziehung zu dir selber? Oder wie denkst du über dich? Weil dein Selbstbild prägt ja alles in deinem Leben. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit denke, ja, mein Körper schafft das ja nicht und mein Körper schafft dies nicht und mein Körper schafft das nicht und überhaupt sehe ich so aus und ich will so aussehen, also jetzt mal auf den einen Aspekt bezogen, dann ist man natürlich in einer ganz anderen Energie, als wenn man den Fokus darauf legt und so sagt, was schafft denn mein Körper, was leistet denn mein Körper? Und ich meine, mein Körper hat super viel geleistet, weil ich weiß ich nicht, ich habe 14 Stunden am Tag gearbeitet, habe dann wieder geschlafen, um wieder zu arbeiten. Mhm. Und das habe ich ja gar nicht gesehen, also, sondern das habe ich einfach als selbstverständlich hingenommen. Mhm. Und die immer wieder diesen Perspektivwechsel zu machen, worauf lege ich den Fokus? Und den Fokus darauf zu legen, hey, was, mein Körper ist super schnell schwanger geworden. Ja, mein Körper war super schnell bereit, auch
Leben zu schenken.
Ja, Leben wachsen zu lassen. Und dass da wirklich der Hebel liegt, immer wieder diesen Perspektivwechsel zu vollziehen und darauf den Fokus zu legen, was ist denn alles Gutes da, weil wenn ich daran anknüpfe, dann kann ich mehr Vertrauen aufbauen, weil ich ja schon mal in das vertrauen kann, was ich für alles für selbstverständlich halte von meinem Körper. Und ich kann anfangen, eben auch zu schauen, wo kreisen denn meine Gedanken denn den ganzen Tag hin? Mhm. Fokussieren sie sich darauf, dass alles gut gehen wird, oder fokussieren sie sich eigentlich die ganze Zeit nur darauf, was alles schief gehen könnte? Mhm. Und woher beziehe ich denn auch das, was meine Gedanken prägt? Google ich den ganzen Tag irgendwelche Sachen, was alles schief gehen könnte? Mhm. Oder lege ich mich ins Bett, höre mir eine Meditation an und gehe in die Verbindung mit meinem Baby? Also das sind ja alles bewusste Entscheidungen, die quasi den Weg prägen. Konzentriere ich mich jetzt auf den Weg, der mir hilft, Vertrauen aufzubauen, oder auf den Weg, wo ich die ganze Zeit eigentlich in Angst und in Zweifel bin?
Also es geht auch um eine mentale Stärke, ne?
Ja,
also so wie du es beschreibst, weil dein Kopf funktioniert sowieso top. Mhm. Das hast du ja auch lange gemacht. Mhm. Ne? Also wenn wir nichts fühlen wollen, sind wir meistens wenigstens im Hirn, und das funktioniert Bombe, und dann kannst du wirklich geradeaus. Mhm. Und da den Schalthebel auch selber zu finden, was denke ich denn den ganzen Tag?
Ja, es geht schon um diesen ganzheitlichen Ansatz, ne?
Ja.
Körper, Geist und Seele auf jeden Fall. als Gesamtpaket, und da auf den Ebenen zu schauen, was hilft mir da? Mhm. Was hilft mir, dass es mir gut geht?
Und was war da auf körperlicher Ebene? Also wie bist du dir da begegnet?
Ich bin dann schon in der Trauerphase zum Yoga gekommen.
Mhm.
Und habe da, weil ich war natürlich sauer auf meinen Körper.
Das denke ich.
Mhm. Ich war richtig sauer auf meinen Körper.
Mhm. Und das ist schwierig, weil den wird man ja nicht los.
Ja, der ist ja immer dabei. Mhm. Und dann auch jedes Mal, wenn ich geduscht habe und irgendwie der Bauch war sofort wieder super flach. Ja, sehr schön, aber ich wollte ja, dass da irgendwie ein Baby da war.
Mhm.
Und das Yoga hat mir sehr geholfen, da in diese liebevolle Verbindung zu meinem Körper zu kommen.
Hm.
Und das begleitet mich auch bis heute täglich eigentlich. Und was ja auch an innere Stärke, was natürlich auch mit der Atmung arbeitet, wo es ja auch ganz viel mit innerer Ruhe, mit Vertrauen zu tun hat. Also das ist immer sowas, was ich so als Klassiker sage, unser Körper atmet den ganzen Tag für uns und
von alleine.
Ja, von alleine.
Und darin nichts für machen.
Nichts für machen. Und darin können wir erstmal vertrauen. Und erstmal das auch anzuerkennen und zu sagen, hey, und es gibt auch Menschen, die atmen nicht von alleine, oder da atmet der Körper nicht so gut von alleine. Und das immer wieder zu sehen. Also Yoga hat mir sehr geholfen. Klar, darüber auch zum Meditieren gekommen und dadurch auch ins Entschleunigen zu kommen, eben weil ich ja aus dem Funktionsmodus kam.
Und aus der Schnelligkeit.
Aus dem Funktionieren. Und auch erstmal zu erkennen, das Leben besteht halt nicht nur aus Funktionieren.
Mhm. Und aus Schnelligkeit.
Und aus Schnelligkeit,
So, also. Ja. Wie schaffst du das denn heute, langsamer zu werden? Weil ich finde, die Chance, schneller zu werden, schneller zu sein, ist wirklich nur ein Wimpernschlag. Ja, ich beeile mich. Okay, ich mache schnell mal das und dann komm noch mal das und so. Wie schaffst du das? Weil es viel schwieriger ist. Ich finde es viel schwieriger, langsam zu sein als schnell.
Ja, also es ist auf jeden Fall auch immer noch, ich befinde mich immer noch im Lernprozess.
Ja.
Kann ich nicht leugnen.
Tun wir alle, ja.
Da ist schon viel passiert, aber da ist noch viel Spielraum nach oben. Mhm. Meine Kinder helfen mir tatsächlich. Mhm. Die sind so sehr im Hier und Jetzt. Und mich darauf einzulassen und nicht in jedem Moment schon mit den Gedanken im nächsten Moment zu sein. Mhm. Eine große Herausforderung für mich, eher eine mentale. Und sich das auch erstmal bewusst zu machen. Okay, jetzt lese ich meinen Kindern ein Buch vor, aber eigentlich bin ich schon mit tippe ich im Kopf schon die E-Mail, die ich noch abschicken will, ja, und räume im Kopf schon die Küche auf, mhm, und bereite im Kopf schon die Einkaufsliste für morgen vor. Mhm. Und dann zu sagen, nein, ich lese jetzt ein Buch vor, mhm, und danach kümmere ich mich um die anderen Sachen.
Mhm. Kennst du es auch? Also das kenne ich auch noch von mir, dass ich lese. Ich habe keine Ahnung, was ich lese. Oh,
bist du bescheuert? Mhm.
Ja, und das ist echt, das ist einem ja fast peinlich dann, ja, danach. Ja, und das ist, ja, das ist, dass man da echt, ja, und dass es auch wichtig ist, dass man da Schritt für Schritt gehen darf und dass es auch immer wieder wichtig ist, für sich selbst anzuerkennen. Okay, heute habe ich das so hinbekommen, mhm, und habe da einfach nur mal auf dem Sofa gesessen, mhm, und 5 Minuten nichts getan. Mhm. Und das ist für mich teilweise wirklich die größte Herausforderung. Mhm. Okay. Und dass ich auch merke, was es mit meinen Kindern macht. Also in Situationen, wenn sie sehen, die Mami sitzt einfach nur da.
Und schaut. Was passiert dann?
Und ja, dass sie kommen und dass, mhm, sie erzählen und dass es nicht so ist, Schule nach Hause, dann irgendwie schnell Essen machen, dann schnell dies, dann irgendwie schnell Buch vorlesen, schnell Zähne putzen. Mhm. Ja, haben dieses alle was von einem zum nächsten. Ne? Mhm. Ja, und das, das bedarf einfach täglicher Übung. Mhm. Aber es ist möglich.
Es ist möglich. Und es sind ja noch ganz andere Sachen möglich, weil ihr euch als Paar, also ich glaube, dass die Kinder das jetzt nicht unbedingt mit entschieden haben, euch gesagt habe, es muss jetzt auch noch ein richtig großer Wechsel her, weil wir uns selber so ernst nehmen, in dem, was uns gut tut, was wir fühlen, was wir wirklich gar nicht mehr wollen, also in unserer nahen Umwelt. Und ihr habt dann die Zelte in Berlin, glaube ich, ne?
In Hamburg
mhm, abgebrochen. Und seid jetzt wo?
Wir sind jetzt in Martinique. Beziehungsweise wir haben die Zelte nicht ganz abgebrochen, weil die Familie ist hier in Hamburg. Das heißt, wir sind schon
gut.
Doch zweimal im Jahr hier für längere Zeit. Mhm. Wir sind auf Martinique, das ist in der französischen Karibik, und das entschleunigt. Mhm. Das entschleunigt wirklich. Und weil es einfach, also erstmal ist das Leben dort entschleunigter tatsächlich, mhm, als hier. Und dann ist es auch für uns als Familie entschleunigend. Durch den Zeitunterschied ist es so, dass mein Mann jeden Nachmittag die Kinder abholt und wir jedes Abendessen, wenn er da ist, zusammen essen. Mhm. Und in Deutschland kam er meistens erst nach dem Abendessen aus dem Büro nach Hause und hat vielleicht noch gute Nacht gesagt zu den, mhm, Kindern.
Mhm. Aber du sagtest vorhin, er steht auch früher auf, er steht also auch durch die Zeitverschiebung.
Genau. Durch die 6 Stunden Zeitverschiebung. Mhm. Steht er früher auf, um dann halt wirklich die ersten Zooms schon um 5 Uhr morgen, manchmal Ausnahmefällen, ist auch schon um 3 Uhr morgens, mhm, wenn er Pech hat, manchmal erst um 6. Aber das hat dann natürlich den extremen Vorteil, dass wir mehr Zeit als Familie zusammen haben und dass es weniger dieses zack, zack, zack ist. Ne? Ich mache, mhm, eins nach dem anderen, sondern wirklich einfach entschleunigter.
Beziehungsweise ihr ergänzt euch, hast du vorhin erklärt, dass dein Mann früh anfängt. Und
genau.
Du quasi, wenn die Kinder ins Bett sind, also ihr habt, es sind 6 Stunden, mhm, Zeitverschiebung, mhm, also quasi wie New York. Mhm. Und dass man das aber eben richtig gut nutzen kann.
Mhm. Genau, weil ich, also meine Termine sind, Beratungstermine sind eigentlich alle abends. Deutschsprachige Zeit, Deutschland, Österreich, Schweiz abends. Mhm. Und da sind die Kinder immer in der Schule. Und das ist für mich dann natürlich ideal, dass ich ganz einfach Abendtermine anbieten kann, weil das doch für die meisten sind berufstätig. Von daher ist das toll.
Wo ist denn der Bedarf am größten?
Und dann kommt auch noch dazu, weil ich mache ja neben den Coaching-Terminen, biete ich WhatsApp- oder Telegram-Begleitung an. ich auch immer wieder die Frauen habe, die sagen, ja, aber du, bei mir kommen ja die ganzen sorgvollen Gedanken abends dann, wenn quasi das Rad, der Funktionsmodus zur Ruhe kommt, kann ich mich denn dann melden und so. Und ich immer sage, gar kein Problem, weil bei mir ist dann noch nicht abends und ich kann ganz entspannt darauf eingehen. Weil sonst bin ich eher schon so ein, ich gehe gerne früh schlafen. Und das ist für mich etwas in der Zusammenarbeit total Hilfreiches, weil ich halt darauf reagieren kann, wenn der herausfordernde Moment da ist. Also es ist nicht so, du musst jetzt halt eine Woche warten, bis wir dann den nächsten Termin haben, sondern die Betroffenen können sich gleich melden und sagen, hey, das Gefühl ist da gerade da oder diese Situation fordert mich heraus, was kann ich machen, kannst du mir was dazu sagen? Und dann kann ich gleich darauf reagieren erstmal und dann können wir es gegebenenfalls nochmal detaillierter aufgreifen. Aber so kann man diesen, sage ich mal, den Veränderungsprozess, den inneren Veränderungsprozess, aber auch den Trauerprozess einfach viel intensiver begleiten.
Ja, vor allen Dingen ist das ganz viel Heilung für das innere Kind, weil wir ja, also ich spreche jetzt aus den 60er, 70er Jahren, da wurden alle in so einen Rhythmus gepresst, weil es eben so war, also weil alle das so gemacht haben. Das heißt, wir haben das nicht gelernt, dass wir, wenn wir ein Bedürfnis haben, das in dem Moment auch gestillt wird, sondern es ging immer darum, irgendwie auszuhalten und zu warten, ob es dann irgendwann gesehen, geschweige denn gestillt wurde. Und das war jetzt in dem Fall für mich super wichtig, weil ich auch eine Therapeutin hatte, die konnte ich fast 24 Stunden anrufen.
Oh, wow.
Und auch am Wochenende. Und ich würde heute sagen, das habe ich auch direkt in dem Moment immer gesagt, dass das ein ganz großer Teil meiner Heilung war, dass die nicht nur, du hast ja deinen Termin dienstags um 11, sondern genau, was du gerade beschrieben hast, also abends um 9 oder wenn die Kinder gerade im Bett waren, dann kochte irgendwie die Suppe hoch, mit der ich da nichts anfangen konnte. Und das war dann wirklich heldenhaft. Oder auch am Wochenende, die Seele kennt kein Wochenende. Also insofern.
Mir ist das mit dem Wochenende auch ganz wichtig, weil ich ja selber weiß, am Wochenende kommt alles das, was im Alltag zu kurz kommt oder unterdrückt, ist hoch und dann braucht es den Raum. Und dass, wenn ich dann halt da sein kann und sagen kann, probier doch mal das aus, schau das mal von der Perspektive an. Und in dem Moment, wo es so akut ist, ein Impuls kommt, dann ist es natürlich viel, viel effektiver auch, da gleich anzusetzen und gibt dem oder der Betroffenen die Möglichkeit, das umzusetzen, das auszuprobieren, damit neu umzugehen, auch aus diesen Mustern auszusteigen. Und das ist einfach wirklich, macht mich glücklich, ist total schön.
Toll, das ist sehr nährend.
Genau, das Nährende, was du beschreibst. Ja.
Wie achtest du denn auf dich? Also, weil du kannst ja nur aus der vollen Schale rausgeben. Mhm. Also, wie machst du deine eigene Schale voll?
Schlaf ist mir ganz wichtig, dass ich viel schlafe. Ich mache das auch manchmal, bevor die Kinder nach Hause kommen, dass ich einfach echt nur noch mal 15 Minuten Powernap mache. Yoga ist mir wichtig. Meditieren ist mir wichtig. Natur ist mir wichtig, dass ich da wirklich auftanken kann. Und das können wir dort sehr gut. Ja, das sind so meine, sage ich mal, Kraftressourcen.
Fehlen dir die Jahreszeiten?
Nein.
Okay, weil wenn ich mich das frage, würde ich, glaube ich, immer denken, die würden mir fehlen, aber weiß ich nicht. Nee,
wir erleben sie ja dann, wenn wir hier sind, ein bisschen mit. Und für mich ist einfach das Konzept, immer Wärme zu haben, nie kalt zu haben, es tut meiner Seele gut und meinem Körper.
Ach so, weil ich kenne das von mir, dass ich mich so erkläre, dass ich einfach sehr viel Zeit und Energie in meinem Leben aufgewendet habe, mich zu wärmen. Mit entsprechenden Klamotten, Heizung, was man dann so alles braucht. Deswegen habe ich schon auch eine Sehnsucht danach oder liebe das im Urlaub.
Das ist interessant, dass du das sagst. Mir hat tatsächlich mal jemand gesagt, dass das wirklich auch so eine, fast wie so eine Kompensierung sein kann, dieses warme Klima. Ne? Das gibt mir Halt und Geborgenheit.
Genau. Also würde ich den Rückschluss auch machen, das hat vorher gefehlt. So, weil du hast ja früh angefangen, dich um was zu kümmern, was von dem du das Gefühl hattest, hier fehlt ein bisschen. Mir fehlt was, ich bin nicht in der Balance, die ich mir so vorstelle oder was ich vielleicht bei anderen sehe. Ist auch eine Art der Selbstliebe.
Ja, ja, auf jeden Fall. Sagen.
Mhm. Also. Und dein Partner, für den war das genauso, weil das ist auch noch spannend. Mein Mann möchte wahnsinnig gerne immer nach Schweden fahren.
Ah, okay.
Im Sommerurlaub. Und ich so, oh nee, lass mich zufrieden. So, heute Morgen, das war ein Knüller, hat er die Meditationsmusik angemacht und ich war nach einer Sekunde auf 3000, weil es war, also er liebt das Wasser und so ein Plätschern des Wassers ist für mich auch okay. Aber ich fand, es war ein Tsunami im Wasser und bin dann 2 Minuten habe ich durchgehalten und dann bin ich schon mal duschen gegangen und war ganz enttäuscht nachher. Und also, sprich, wir ticken natürlich nicht immer alle anders.
Ja.
Nicht immer alle gleich. Nee, sondern
nicht immer alle gleich, ja, nee, das ist klar.
Genau, also was gilt für dein...
Ja, das haben wir tatsächlich dann auch so, also mein Wunsch war es schon immer, mal als Familie das auszuprobieren, woanders hinzugehen. Und dass es ihm dann so gefällt wie mir, das haben wir erst durchs Ausprobieren letztendlich festgestellt. Mhm. Er ist schon sehr Hamburg verwurzelt, zwischen Berlin und Hamburg. Und das hat uns als Paar auch nochmal näher zusammengebracht.
Das glaube ich.
Mhm. Also wir sprechen beide fließend Französisch und das hat uns natürlich geholfen. Und aber auch dieses, dass er das Klima genauso liebt wie ich.
Mhm.
Ne? Also das ist schon wirklich für mich so ein Lebenstraum, der da in Erfüllung gegangen ist. Und dass es auch uns wirklich nochmal näher zusammengebracht hat.
Mhm. Jetzt irgendwie hatte ich die Frage schon so halb gestellt, aber was brauchen die Frauen heute? Also vor allen Dingen die zu dir kommen. Also du machst ja alles online.
Mhm.
Wie geht das los?
Also meistens schauen wir uns erstmal an, wo stehen sie im Trauerprozess.
Mhm. Aber es geht immer um Trauer. Also was ein Kind, eine Schwangerschaft
genau,
angeht.
Also meine Hauptzielgruppe ist Frauen, die eine Verlusterfahrung gemacht haben in der Schwangerschaft oder auch kurz nach der Geburt. Also es ist schon so, sage ich mal, dass ja das Spektrum letztendlich wird sich ja auch irgendwann ein bisschen in die Breite gehen.
Mhm.
Ich habe auch eine innere Kind-Mentorin-Ausbildung, also weil es letztendlich ist, sage ich mal, mein Herzensanliegen ist schon, sage ich mal, vor allem Frauen auf ihrem Weg der Heilung zu begleiten.
Mhm.
Und dieser Heilungsweg ist natürlich nicht bei jeder Frau durch den Verlust eines Kindes ausgelöst. Mhm. Ne? Deswegen denke ich, ist mein Weg wird schon dahin führen, dass das mehr in die Breite geht.
Mhm.
Und weil ich auch in meiner Arbeit, in meinen Coachings, mir immer wichtig ist zu sagen, da fließen alle Lebensbereiche mit rein.
Mhm.
Also die Frau, die Betroffene, ist ja nicht nur ihr Kinderwunsch, sondern ne, wir sind ja als Frau so viel mehr als nur der Wunsch nach einem Kind. Und ob das jetzt die Partnerschaft ist, die mit reinfließt, die Arbeit, die ja oft wirklich eine sehr, sehr große Rolle in unserem Leben spielt, die mit reinfließt, die Beziehung zur Familie, zum Umfeld etc. Genau, aber jetzt so Zielgruppe, Frauen, die eine Verlusterfahrung gemacht haben, fange ich meistens erstmal an zu schauen, okay, wo stehst du im Trauerprozess? Wie geht's dir damit? Gibt es da schon, sage ich mal, eine Art von Frieden, in den du gekommen bist mit dem, was passiert ist? Mhm. Und was ist dann der weitere Wunsch? Weil eigentlich ist schon fast immer der Wunsch da, das wieder zu probieren, also wieder schwanger zu werden und dass ich begleite in dieser Zeit, in der Kinderwunschzeit, weil es ja manchmal doch auch dann länger dauert und das auch nochmal eine herausfordernde Zeit ist und dann eben auch bei Ängsten in der Folgeschwangerschaft oder generell in der Folgeschwangerschaft die Begleitung anbiete, dass sie gut, dass sie auch eine Schwangerschaft nach Verlust kann man trotzdem auch mit Zuversicht, mit Freude, mit Liebe füllen und dass das so wichtig ist.
Mhm. Und es gibt natürlich auch den Bereich, wo das nicht nur einmal vorkommt.
Mhm.
Oder es Varianten gibt, sage ich mal. Mhm. Also du möchtest eigentlich gar keine erleben von den ganzen Varianten. Und es gibt aber welche, die haben so viele Abgänge und es kommt nicht wirklich zu einem Baby anschließend sozusagen. Also die sind auch bei dir.
Mhm. Genau, dass es auch darum geht, quasi, ja, die Begleitung in Frieden zu kommen mit dem Thema Kinderwunsch und auch zu merken, ja, vielleicht ist es jetzt Also eine von denen hat zum Beispiel schon ein Kind, zu sagen, okay, wenn es jetzt mit dem zweiten nicht klappt, das ist okay. Mhm. Und da in so eine Annahme zu kommen.
Mhm. Ja. Und hast du die auch in Gruppen? Das stelle ich mir auch ganz gut vor.
Ja, also im Moment liegt mein Fokus noch vor allem auf dem Einzelcoaching in Gruppen. Hatte ich jetzt mit Workshops angefangen und ja, wird sich daraus noch mehr ergeben. Mhm. Weil es auf jeden Fall total schön ist in den Gruppen, einfach auch der Austausch untereinander. Und es geht so sehr auch um dieses Element, ich bin mit dieser Erfahrung nicht alleine.
Genau.
Und das kann natürlich ich schon ein Stück weit geben, aber in der Gruppe nochmal zu merken, hey, die gehen durch ganz ähnliche Gefühle wie ich.
Mhm.
Und weil es immer wieder dieses Gefühl ist, hey, ich fühle mich so alleine mit diesem Thema.
Und ich will mich nicht zumuten.
Genau, ich will mich nicht zumuten.
Weil ich ja so ein braves, anständiges Mädchen bin.
Mhm. Genau, und zu merken, hey, den anderen geht's genauso. Und auch ne, dieses Wut, Verzweiflung, Traurigkeit, Eifersucht, neidisch sein. Wie gehe ich mit den ganzen schwangeren Frauen um, die da draußen rumlaufen und den Kinder wegen, die mich dann triggern. Und dann schämt man sich für dieses Gefühl und zu merken, hey, das ist, den anderen geht's genauso. Und das ist voll okay.
Mhm.
Und ich kann lernen, damit umzugehen. Und auch dieses Gefühl der, ich bin jetzt eifersüchtig auf meine schwangere Arbeitskollegin, dass das okay ist. Ich brauche mich nicht dafür schämen, dass ich das fühle.
Ja.
Und insofern, ja, finde ich auf jeden Fall auch diesen Gruppenaspekt, dass das etwas ist, was ich ausbauen möchte.
Mhm. Ja. Und ist für dich das auch ein Thema, also kenne ich jetzt aus meiner Praxis auch so, dieses, wenn du kommst auch vom Yoga, erstes, zweites Chakra, ja, da haben wir als Frauen eben häufig schon in den Familien ganz viel erlebt, was wir auch über mehrere Generationen vererben.
Mhm.
Also da kann Altersschmerz auch drin sein. Gibst du da auch einen Fokus drauf? Oder bleibst du, also ist ja alles richtig und wichtig, geht es dir hauptsächlich um die Frau und um den Moment und um das, was dann in Zukunft kommt?
Also ich schaue schon öfters, manchmal ist es da so auch so ein Bereitschaftsthema, ne? Sind die bereit, dazu hinzuschauen? Manchmal gar nicht so einfach. Ne? Auf jeden Fall ein zentrales Thema ist doch des Öfteren die Beziehung zur Mutter. Oder sage ich mal ein Mutterkonflikt, der auch reinspielen kann in das Schwangerwerden an sich. Also Mutter-Vater-Beziehung ist schon etwas, was ich eigentlich immer anschaue.
Okay, gut.
Gegebenenfalls dann auch mal noch Großmutter. Also diese, gerade die mütterliche Ahnenlinie, sage ich mal, darf da, also wenn Raum ist und eben die Bereitschaft, darf da auf jeden Fall mit reinfließen.
Darf oder muss?
Naja, muss kann ich jetzt nicht sagen. Das ist unterschiedlich lang. Manche Frauen begleite ich über 2-3 Monate, manche über Jahre. Also das ist auch einfach unterschiedlich, wie viel Spielraum wir dann haben, wie weit wir zurückgehen. Aber auf jeden Fall Kindheitsprägungen anzuschauen, sehe ich einfach als ganz zentral an. Und die Eltern sind nun mal meistens die Hauptbezugspersonen in der Kindheit, die alles prägen. Die prägen, wie wir über uns denken, die prägen, wie wir über unseren Körper denken, wie wir über das Leben denken. Und nur in der bewussten Auseinandersetzung damit können wir es ja dann verändern.
Ja, genau.
Also deswegen sehe ich das immer als total wertvoll, da dahin zu schauen.
Wie ist denn dein Verhältnis zu deiner Mutter, also über deinen Prozess gegangen? Das geht ja auch in alle Richtungen, kann das gehen.
Ja, wir sind noch im Wandel. Wir machen gerade ein interessantes Konzept. Also meine Mutter hat 3 Töchter von 3 verschiedenen Männern. Und wir haben jetzt zum 4. oder 5. Mal eine Art, ich nenne es mal Familienheilungskonferenz gemacht, wo wir uns per Zoom getroffen haben. Wir sind ein bisschen verteilt zwischen Schweiz, Schweden und eben
also möglichst weit voneinander entfernt.
Martinique, ja, genau, so ein bisschen. Und haben angefangen, da so ein paar Themen uns anzuschauen, um eben
also
zu schauen.
Also mit eurer Mutter?
Mit unserer Mutter.
Also die 3 Schwestern und die Mutter.
Die Mutter und ihr Partner, welches der Vater meiner jüngsten Schwester ist.
Okay. Mhm.
Und da wirklich hinzuschauen und zu schauen, welche Muster haben sich da eingeschlichen und wollen wir die weiter verfolgen oder wollen wir die verändern?
Das heißt, deine beiden Schwestern sind aber auch interessiert. Also ist nicht dein Job, dass du die da alle reinzerrst und sagst, so, jetzt müsst ihr hier mal hergucken.
Nee, das war tatsächlich eher die Initiative von meiner Mutter, die gesagt hat, so geht's jetzt irgendwie nicht weiter, als wir uns letzte Weihnachten zusammen gesehen haben. Sie meinte, da ist so viel unterschwellig und sage ich mal, dadurch, also ich meine, drei Töchter von drei verschiedenen Vätern zu haben, bringt natürlich angefangen von Konkurrenzverhältnis zu, ja, zu einfach Rollen, die sich eingeschlichen haben. So, ich habe ja schon gesagt, ich bin so dieses Funktionsleistungsding. Tja. Darüber habe ich mich definiert oder versucht, Anerkennung zu bekommen, sage ich mal so. Mhm. Und dann war die Rolle halt schon besetzt. Und dann ist so die Frage, welche Rolle kann und darf dann die Zweitgeborene einnehmen und so. Und wie können wir das heute verändern? Und das ist total spannend. Und das ist auch wirklich etwas, was ich meiner Mutter extrem hoch, also einfach total wertschätze, dass, ja, dass sie diesen Prozess angeregt hat. Weil ich schon denke, das Alter spielt keine Rolle. Wir können unser Leben lang in einer bewussten Auseinandersetzung bleiben mit dem, was ist. Und wenn ich mit 90 sage, hey, du, zu meiner Tochter oder, weiß ich nicht, zu meinem Bruder, hey, das habe ich damals echt nicht cool gemacht. Mhm. Und das ist total schön.
Das finde ich auch. Also habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt, habe ich auch meinen Söhnen schon mitgeteilt, das hört für mich erst auf, wenn der Deckel zu ist. Mhm. Und bis dahin werde ich schauen, was kommt woher, von unten nach oben oder von der Seite rein. Und ich will das irgendwie durchfühlen und schauen, wie es dann gut ist und wie es vor allen Dingen für heute gut und wichtig ist. Ne? Weil ich finde ja, dass unsere Kinder müssen ganz andere Skills haben, als das, was meine Eltern können mussten. So. Und dazwischen bin ich und schaue, was ist gut, was will ich weitergeben. Also das war damals meine Motivation für Therapie. Was will ich weitergeben von dem, was ich durch meine Prägung gelernt habe? Und wo sage ich eben auch, nee, tschüss. Also und so leicht geht es dann ja auch nicht. Das kann man jetzt auch nicht wie eine alte Plastiktüte irgendwohin entsorgen, sondern das ist wirklich ja zellulär ein Teil von einem selbst. Also hast du auch schon ganz gut aufgeräumt.
Ja, nee, finde ich gut und wichtig, dass du sagst. Ich glaube, ihr hattet auch schon mal eine Frau in eurem Podcast, die das gesagt hat, das größte Geschenk, was du deinem Kind machen kannst, ist, dich auf deinen Handlungsweg zu begeben.
Genau.
Das, und das ist auch was wirklich, was ich so wichtig finde und auch ja, den Frauen, mit denen ich arbeite, immer wieder mitgebe und zu sagen, das, was du jetzt tust, weil oft ist ja so dieses, ja, nehme ich mir jetzt die Zeit dafür, investiere ich in mich quasi immer noch so die Frage. Und ich versuche immer zu sagen, das macht sich für alle in deinem Umfeld bemerkbar,
natürlich,
diese innere Arbeit. Und vor allem die am meisten davon profitieren werden, also nach dir, sind deine Kinder. Egal, ob die schon geboren sind oder nicht letztendlich.
Ja. Auch schön.
Und ja, ich hatte das, was du jetzt gesagt hast, auch damals in meiner Psychotherapie, dass ich gesagt habe, ich möchte diese Themen erst anschauen, bevor ich Kinder bekomme und dass ich das nicht weitergebe und eben auch zu schauen, den bewussten Reflexionsprozess zu gehen, ja, was möchte ich mitgeben und was möchte ich bewusst anders machen.
Schön. Sehr schön. Liebe Anna, wir sind schon wieder eine Stunde weiter. liegt noch irgendwas oben? Ich kann jetzt nicht räuchern, weil die Kerze aus ist, aber es ist egal, wir räuchern einfach auch gedanklich. Oder was möchtest du befeuern? Was gibst du den Frauen mit? Also haben wir jetzt auch schon besprochen, aber manchmal rutscht noch was so von unten nach oben.
Du hattest ja vorhin auch schon das Wort Selbstliebe gesagt, ne? Also generell schon, denke ich, fängt alles damit an oder einfach von mir mit der Aufforderung zu sagen, kümmere dich gut um dich selbst, denn je besser du dich um dich selber kümmerst, umso besser kannst du auch für alle anderen da sein. Und dieses Ding schon, dass wir als Frauen oft, wir kümmern uns um alle anderen, aber um uns selbst kümmern wir uns nicht. Mhm. Und irgendwann, ob es dann, weiß ich nicht, die Depression ist, die Kündigung im Job, der Schwangerschaftsverlust, irgendwo von irgendeiner Seite kommt dann der Weckruf oder eine Krankheit, die dann sagt, nee, so geht's jetzt nicht weiter. Und wir dürfen das auch schon lernen, bevor der Weckruf kommt, einfach dieses auf uns achten. Und wenn es jeden Morgen die Frage ist, bevor du aufstehst, ja, was kann ich heute für mich tun, um gut durch den Tag zu gehen?
Sehr schön. Und ihr müsst auch nicht warten auf den Hormonwechsel, weil hilft wahnsinnig, weil eben Progesteron oder diese ganze Kümmerhormon und ich mach's allen schön, das wird weniger. Totaler Segen.
Sehr beruhigend.
Ja, ist wirklich total beruhigend. So, andersrum, wenn du natürlich noch in deinen früheren Jahren bist, dann brauchst du ja auch reichlich davon. Ne? Weil dann kannst du schöpfen, aber es ist völlig unabhängig von der Hormonlage, finde ich. Und das, was du sagst. Selbstliebe ist was durchweg Positives und es geht überhaupt nicht darum, das mit Egoismus zu verwechseln. Darum geht es gar nicht, sondern Selbstliebe ist eines der wichtigsten Tools.
Und das ist wirklich noch ein weiter Weg.
Ja, und wie schön, dass du mittendrin bist.
Dazu möchte ich aufrufen.
Ja. Genau, machst du. Vielen, vielen Dank. Du hast mir geschrieben per E-Mail. Ja, logisch. Danke, dass du mir geschrieben hast. So, und danke, dass du diesen unvorstellbar weiten Weg, okay, du warst sowieso jetzt in Hamburg, aber ich habe gesagt, nee, remote machen wir nicht, bist du nicht mal in Hamburg und schwupp, bist du in Hamburg. Also ein paar Monate sind jetzt dazwischen, aber ja, so einfach
geklappt
geht's.
Hat.
Genau, ja, Anna, dein Teil. Und danke dir.
Danke dir.